MDR Sachsen. Das Wort zum Sonntag.
Im Wort zum Sonntag hören Sie Ulrike Irrgang, Tom Sawyer und Guido Erbrich.
Die Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister ist voller berühmter Bilder. Eines davon ist die Heilung des Blinden von El Greco. Ein grandioses Bild eines grandiosen Malers. Für Kunstkenner ist dazu noch interessant, es ist das einzige Bild El Grecos, welches in deutschen Museen hängt und das der Meister sicher selbst gemalt hat. Der Maler nimmt sich das ungewöhnliche Handeln Jesu vor. Er heilt, so schreibt die Bibel, Blinde und macht sie sehend. Ein medizinisches Kunststück, ein Wunder, eine Metapher?
Wer genauer in die Bibel schaut, wird merken, Jesus macht das nicht nur einmal. Es sind eine ganze Reihe Geschichten überliefert, wo Jesus Menschen, die nichts sehen, die Augen öffnet. Und manchmal sehen die Blinden sogar mehr als die Sehenden. Das Sehen können ist El Greco so wichtig, dass es von ihm gleich drei Bilder zu diesem biblischen Geschehen gibt. Hören wir uns eine dieser biblischen Geschichten einmal an. Wir können sie willkürlich aussuchen, denn aus dem Gemälde El Grecos ist nicht deutlich, welche Stelle er genau illustriert. Es wird dem Maler auch nicht wichtig gewesen sein. Ihm geht es um das Besondere schlechthin. Sehen können und sehen lernen. Blind, weiß El Greco, sind wir doch immer wieder alle. Denn wie auch in den biblischen Geschichten hat das Sehen nicht nur mit funktionierenden Augen zu tun. Wir werden darauf zurückkommen.
Man führte einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: Siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte: Ich sehe Menschen, denn ich sehe etwas, das wie Bäume aussieht und umhergeht. Da legte er ihm nochmals die Hände auf die Augen. Nun sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles ganz genau sehen.
So schreibt es der Evangelist Markus im ersten Jahrhundert unserer Zeit. So malt es El Greco im 16. Jahrhundert. Und Anfang des 20. Jahrhunderts stehen ein berühmter Dichter und seine Geliebte vor dem Bild in der Dresdner Gemäldegalerie.
Es sind Rainer Maria Rilke und Lou Andreas Salome. Und sie spüren, dieses Bild ist für sie weit mehr als die Illustration einer biblischen Geschichte. Es passt zu ihrem Programm, das sie schlicht Schule des Sehens nennen. Für Rilke und Lou wird dieses Bild zu einem Zeichen von oben. Der Blinde hält Christus seine Hände hin und will von ihm berührt werden. Für sie wird klar, der Blinde erkennt und glaubt, indem er sich berühren lässt. Von dem, den er nicht sehen kann. Im allmählichen Sehen des Blinden entdeckt Rilke ein Sinnbild für sein eigenes Leben. Rilke, der sich selbst nicht auf ein religiöses Bekenntnis festlegen wollte, spürt hier, wenn ihn das Unsichtbare berührt, verändert sich etwas in ihm. Anders als beim Blick auf die sichtbaren Dinge. Wenn wir mit außergewöhnlichen Kunstwerken in Berührung kommen, ist die Frage nach der Genialität ihrer Schöpfer nicht weit. Wie viel ist davon angeborenes Talent, Begabung, Genie? Und wie viel ist antrainiertes Handwerk, das jahrelang perfektioniert wird? Was wird einem Künstler, einer Künstlerin in die Wiege gelegt? Was muss mühsam erarbeitet werden? Was haben große Künstler an Tricks und Können von ihren Eltern, ihren Lehrern mitbekommen? Ja, und wie viel davon ist höhere Eingebung?
Rainer Maria Rilke, der vor 150 Jahren im Dezember 1875 in Prag geboren wird, bekommt diese Frage regelmäßig gestellt. Er hasst sie, zumindest in seinen jungen Jahren. Schon als Jugendlicher versichert er seinem Umfeld, die Frage nach Begabung oder Übung macht in seinem speziellen Fall gar keinen Sinn, denn alles, was in seinem Leben geschieht, sei Bestimmung, Berufung, Schicksal. Rilke sieht sich zum Dichter auserkoren und deshalb richtet er seinen Lebensweg, all seine Beziehungen und beruflichen Weichenstellungen immer so aus. Er möchte seiner Berufung zum bedeutendsten Dichter des neu angebrochenen Jahrhunderts einfach gerecht werden. Ist das selbstbewusst? Ist das größenwahnsinnig? Ist das einfach schonungslos ehrlich? Rilke war zweifelsohne ein schwieriger Mitmensch.
Doch dann ändert eine Begegnung kurz vor der Jahrhundertwende Rilkes Selbstbild. Er lernt eine besondere Frau kennen. Sie ist verheiratet und 15 Jahre älter als er. Lou Andreas Salome, eine geheimnisumwobene Russin, deren Name wie ein Phantom in der Literatur- und Kulturwelt Europas umherwandert. Um 1900 gibt es kaum eine wichtige Persönlichkeit, auf die Lou keinen Einfluss hätte. Die Avancen vieler berühmter Männer weist sie zurück. Doch mit dem zu dieser Zeit noch unbekannten, jungen Rilke geht sie eine intensive Liebesbeziehung ein. Mehr noch, Lou fordert nicht nur Rilkes Gefühle, sondern auch seine Sprache heraus. Sie bittet ihn, den Vornamen René abzulegen. Er soll sich einfach Rainer nennen. Sie zwingt den Berufenen regelrecht, seine bisher blumigen und sentimentalen Sprache für immer zu entsagen. Lieber soll er an seiner präzisen Wort- und Rhythmussetzung arbeiten. Und sie legt den Finger in die lange verdrängte Wunde des jungen Poeten. Lou will von Rainer Maria wissen, worin das Handwerk großer Dichtung besteht. Ein Dichter müsse ja schließlich wissen, womit er hantiert, wohin er greift, wie er vorgeht, wenn er unsterbliche Kunstwerke schaffen will.
Der bisher so selbstsichere Rilke hat auf diese Frage erst einmal keine Antwort. Er beginnt zu suchen, zusammen mit Lou. Zunächst versucht er Lou ein besonderes Sprachgefühl und Wortgewandtheit als Werkzeug zu verkaufen. Die Psychoanalytikerin Lou entlarvt seinen billigen Versuch sofort. Das Werkzeug einer noch nie dagewesenen Sprachgewalt kann nicht in Wörterbüchern und Redewendungen stehen. Es braucht etwas radikal Neues. Etwas Unbekanntes, das gerade nicht aus bekannten Wörtern besteht. Etwas, das eine ganz neue Sprache möglich macht. Rilke sucht weiter. Vielleicht, denkt er, liegt sein Werkzeug in der Welt des Wissens.
Rilke beginnt Psychologie, Soziologie und Naturwissenschaften zu studieren. Er liest viel, hört Vorlesungen, führt Gespräche, geht nach Berlin, lernt viele beeindruckende und kluge Menschen kennen und taucht tief in die Debatten seiner Zeit ein. Doch bald merkt er, dieses Fachwissen hilft ihm nicht beim Schreiben. Im Gegenteil, seine Sprache wird schwerer, voller Details, voller Spezialbegriffe. Das fühlt sich nicht richtig an. Also schaut er sich andere Künste an, Musik, Bildhauerei, Malerei. Er findet vieles spannend, aber nichts davon wird zu dem Werkzeug, das er im Schreiben wirklich gebrauchen kann. Die Suche bleibt lange erfolglos, bis er, gemeinsam mit Lou, zu einer Einsicht kommt, die eigentlich von Anfang an vor ihm lag.
Und hier wird deutlich, warum El Grecos Bild der Blindenheilung für die beiden Sucher so zentral wird. Blinde werden sehend. Und Rilke ist ein Augenmensch. Das genaue, geduldige Hinschauen ist für ihn so selbstverständlich, dass er bisher nie auf die Idee kam, darin sein eigentliches Werkzeug zu sehen. Und doch ist es genau das. Rilke erkennt, sein bestes Werkzeug sind seine Augen. Im Sehen liegt für ihn der Anfang des Schreibens. Aber sehen muss man immer wieder neu lernen. In der Schule des Sehens findet Rilke einen Weg, sich weiterzuentwickeln und ein anderer Künstler zu werden. Im Sommer 1903 schreibt er an Lou, er wolle sein Sehen noch stärker üben.
Diese Erfahrungen verarbeitet er später in seinem einzigen Roman »Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge«. Dort sagt die Hauptfigur Malte:
Ich lerne sehen, ich weiß nicht, woran es liegt. Alles geht tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war.
Für Rilke verhält sich das Wesentliche des Lebens wie ein scheues Reh. Und wie nähert man sich einem scheuen Reh so weit an, dass ein direkter Blickkontakt möglich wird?
Er merkt, je aufmerksamer er sich den leisen Rändern der Wirklichkeit nähert, desto mehr entdeckt er neue Seiten auch an sich selbst. Mit der Zeit kippt seine Sehnsucht nach dem kaum Sichtbaren in ein noch größeres Verlangen, das Unsichtbare selbst zu sehen. Rilke wird der sichtbaren Welt regelrecht müde. 1913 schreibt er frustriert an Lou:
Ich komme mir vor wie eine fotografische Platte, die zu lange belichtet wird, indem ich immer noch dem hier, diesem heftigen Einfluss ausgesetzt bleibe.
Als junger Dichter lernte Rilke durch das genaue Hinsehen seine Kunst zu schärfen und innerlich zu wachsen. Jetzt aber im geduldigen Schauen auf das, was sich nicht zeigt und sich keinem festen Bild fügt, erlebt er etwas Neues. Er kommt stärker in der Gegenwart an, ganz im Jetzt. Seine Begegnungen fühlen sich echter an. Das Sehen des Gestaltlosen, dorthin zu sehen, wo man nichts mehr vor Augen hat, wird für ihn regelrecht zu einer religiösen Erfahrung. Im Blick auf das Nicht-Sichtbare entdeckt der Augenmensch Rilke Neues und findet seine ganz persönliche Form von Religion. Er lernt neu und anders, ja, weiterzusehen.
Und auch die Stadt Dresden führt ihn dorthin. Die alten Gebäude der Stadt wirken für ihn wie eine große Symphonie aus Stein. Sie führen seinen Blick über das Sichtbare hinaus. Die Gemäldegalerie mit ihrer Vielfalt an Zeiten, Farben, Kulturen und Stilen wird für ihn zu einem Ort tiefer Harmonie, zu einer Schule des neuen Sehens.
Für Rilke bedeutet die Berührung des Unsichtbaren im Sichtbaren ein inneres und äußeres Atmen. Man schaut nicht nur mit den Augen, sondern mit dem ganzen Körper. Sehen wird für ihn wie Atmen, eine Bewegung nach innen und nach außen. Licht fällt in die eigene Tiefe und das erhellte Innere strömt als Stimme gewordenes Wort wieder hinaus. Die Bilderwelten der alten Meister in Dresden werden für Rilke zur zweiten Lunge, ja zum Atemraum einer sehenswerten Stadt. Ein Raum, in den man eintritt, innehält, einatmet und verwandelt wieder hinausgeht.
Das eine Gemälde El Grecos wird dabei zur Initialzündung. Christus, für Rilke das Unsichtbare, das Göttliche, öffnet ihm die Augen. Ja, man kann auch mit offenen Augen blind durchs Leben gehen. Bis ein Moment kommt, der einem die Augen wirklich öffnet. Rilke macht Mut, solche Momente zu suchen und offen zu bleiben für das Wunder des Augenblicks. Denn vielleicht ist es ja eine Begegnung mit dem Göttlichen.
Im Wort zum Sonntag hörten Sie Ulrike Irrgang, Tom Sawyer und Guido Erbrich. MDR Kultur überträgt ab 10 Uhr einen Gottesdienst aus der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.